Wusstet ihr, dass ich kürzlich Geisterbahn gefahren bin? Naja, wahrscheinlich wusstet ihr das nicht, weil ehrlich gesagt wäre das ziemlich gruselig, wenn ihr das wüsstet. Aber wusstet ihr, dass ich in der einzigen Geisterbahn gefahren bin, die auf hängende Gondeln setzt und dass Geisterbahnen normalerweise auf fahrende Chaisen setzen und dass diese Chaisen manchmal auch mit Käfigen umspannt sind, aber nicht etwa aus Sicherheitsgründen, sondern um Familien mit Kindern zu vermitteln, dass diese Geisterbahn besonders familienfreundlich ist, weil man nicht berührt wird und gleichzeitig jungen Leuten zu vermitteln, dass sie besonders krass sein muss und damit alle ins Verderben lockt? Was hat das mit dem heutigen Podcast zu tun? Naja, fast gar nichts, aber jetzt wisst ihr immerhin, wie es sich anhört, wenn jemand extrem begeistert von einem sehr nischigen Interessengebiet schwärmt, über das ihr bisher vielleicht noch nicht so viel nachgedacht habt. Und genau das ist ja auch ein bisschen der Sinn dieses Podcasts. Und deswegen begrüßen wir jetzt meinen heutigen Gast, der von Aufbauspielen über Shooter und Skyrim bis hin zu Lego-Spielen Experte in beinahe jedem Genre zu sein scheint. Ihr kennt ihn vielleicht als Kolumnenautor von der GameStar, der gerne in Skyrim spazieren geht, ohne irgendwas anderes zu tun, oder von seinem eigenen Podcast Coffee Cake and Games. Herzlich willkommen, Michael, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich so auf heute und ich freue mich so, dass ich diese Frage nach der langen Sommerpause endlich wieder stellen darf. Michael, was spielst du so?
Ich spiele vor allem die World of Assassination. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend, dahinter verbergen sich eigentlich drei Spiele, Hitman 1, Hitman 2 und Hitman 3. Aber Entwickler IO Interactive hat uns endlich einen Gefallen getan und alle Verwirrungen beseitigt und das Ganze Anfang des Jahres zu einem großen Spiel gemacht, der World of Assassination, meinem Vergnügungs- und Chaospark mit Stealth-Elementen.
Fantastisch. Es wird wirklich Zeit, dass wir in diesem Podcast mal über Hitman sprechen. Ich mag es auch sehr gern. Ich habe nur die neuen gespielt. Ich weiß nicht, ob du die alten auch gespielt hast.
Hab die alten auch gespielt. Aber wenn man die neuen kennt, kennt man auch die besten.
Vor allem auch die besten Kostüme wahrscheinlich.
Vogelscheuche ist in einem anderen Teil drin. Das ist das Einzige, was leider nicht in World of Assassination mit drin ist. Aber das kann ich verzeihen.
Ja, immerhin hat die neue Trilogie das Flamingo-Kostüm in Miami.
Das ist ein Trost, das auf jeden Fall.
Das ist fast das Gleiche. Fange ich doch mal an mit, wenn du jetzt die komplette Trilogie spielst, da sind ja alle Maps aus allen drei Teilen drin. Was ist denn deine liebste Map und die, die du am häufigsten spielst?
Das ist eine sehr schwierige Frage, denn die kannst du eigentlich für jede Season einzeln beantworten. Um den Rahmen nicht zu sprengen, es ist für meine Herzens-Season ist immer Hitman 1 und da ist es tatsächlich Sapienza. Das ist eine Map in Italien, die einfach wunderschön ist, denn diese Map verdeutlicht ganz gut, was ich an Hitman toll finde. Es ist erstens eine super Mission zum Stealthen. Es ist ein großartiger Urlaubsort in dem Sinne und man kann so viel unglaublichen Blödsinn anstellen und das alles in Sapienza.
Ja. Ja, perfekt. Dann kannst du ja anhand dieser Map auch mal erzählen für Leute, die vielleicht noch nie Hitman gespielt haben, wie das so ablaufen kann, weil es kann ja sehr unterschiedlich ablaufen, wie man Hitman spielt.
Ich glaube, das, was die meisten an Hitman, glaube ich, nicht verstehen ist, glaube ich, das ist ein Spiel, das wird mit jedem Mal besser, dass man es spielt. Das ist so ein bisschen wie, ich vergleiche das gerne mit täglich grüßt das Murmeltier, dass wir quasi ein Auftragskiller sind auf einer Map und wir haben eine Mission, aber es gibt tausend und eine Möglichkeit, diese Mission zu absolvieren. Und je öfter und je länger wir spielen, desto mehr können wir beobachten, was passiert, weil jedes Mal, wenn wir diese Mission neu starten, dann wird alles wieder resettet und es läuft alles exakt gleich ab. Und das ist eben wie in einer Zeitschleife eben, je mehr ich weiß, desto klüger und intelligenter bin ich, bis ich dann den perfekten Durchlauf erziele. An sich ist es einfach. Ich beobachte, was passiert. Ich überlege mir eine Möglichkeit. Vergifte ich das Essen meiner Zielperson? Schmeiße ich sie über eine Brüstung? Oder mache ich irgendwas Kreatives? Und da gibt es Anleitungen. Oder ich gucke halt, was so zu den Meisterherausforderungen gehört.
Mhm. Ich bin ganz großer Fan zum Beispiel von der Paris-Map aus Teil 1 noch. Oh, die ist fantastisch. Die habe ich so oft gespielt, weil man da ja die Möglichkeit hat, tatsächlich einfach eine Modenschau mitzulaufen. Man kann irgendwie Gast dieser Modenschau sein. Man kann natürlich in alter Hitman-Manier sich auch wieder als Mitarbeiter verkleiden und irgendwo im Hintergrund rumgurken. Aber man kann sich eben auch als Model verkleiden und diese Modenschau mitlaufen. Und wie oft ich das gemacht habe, nur um dann eine explodierende Quietscheente in die Menge zu werfen. Ich kann es nicht mehr zählen.
Es ist unglaublich, was dieser Profikiller alles noch nebenbei gelernt hat, um seine Tarnung halt nicht zu verraten. Mhm. Er ist gleichzeitig auch Drummer, er ist Koch, er ist Masseur, er ist Psychologe, aber er nimmt jede Rolle einfach gut an. Das ist vor allem das, was ich an diesem Stealth-Spiel mag. Es ist nicht nur schwierig und herausfordernd, es ist auch unglaublich morbide und lustig.
Ja. Genau. Auf jeden Fall. Also ich glaube wirklich, Hitman ist auch so ein Spiel, was wirklich nie langweilig wird. Ich meine, wie lange hast du es jetzt schon gespielt mittlerweile?
100 Stunden drüber. Mhm. Man muss sich das vor Augen führen, gerade mit der The World of Assassination Trilogie. Ihr habt 21 Locations. Allein jede Location hat unglaublich viele Herausforderungen. Und was ich cool finde, weil mit Januar kam zum Beispiel auch der Freelancer-Modus dazu. Das ist quasi der Olymp. Das ist die meiste Herausforderung. Dann bekommt man nämlich zusammenhängende Missionen auf diesen Locations in einem Roguelike-Prinzip. Das heißt, wenn man stirbt, muss man komplett wieder von vorne anfangen. Und das ist, man kann sich halt morgens und heute aussuchen, was man spielen will. Das wird eigentlich nie langweilig.
Ich weiß ja aus Erfahrung, dass es eine Berlin-Map in Hitman gibt. Mhm. Und ich weiß zufällig, dass wir beide aus Berlin kommen. Ich ursprünglich und du wohnst auch noch dort. Was war deine Einschätzung von dieser Berlin-Map? Ich sag gleich meine.
Es ist ja, das ist, wie heißt dieser berühmte Club? Jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Das ist das Berghain.
Danke, danke. Mhm. Genau, das ist irgendwie lustig, auch gerade in John Wick, in dem aktuellen John Wick wird auch Berlin als Schauplatz gewählt. Da gibt's auch einen Club Hölle, Himmel und Hölle, und das gibt's auch in Hitman. Ich find's interessant, wie viel Hitman Bezug auch auf Filme nimmt, zum Beispiel auch auf Knives Out. Die Berlin-Map ist großartig. Einfach, am besten sind diese Maps immer, wenn sie wirklich mal was Außergewöhnliches zeigen und nicht so das Klassische, was man kennt. Mhm. Und eine Diskothek war tatsächlich, nachdem wir jetzt schon so viele Locations gesehen haben, das war wirklich was ganz Neues. Was ich besonders an dieser Map liebe, ist, dass wir der Gejagte sind.
Ja.
Normalerweise in allen Missionen jagen wir ja Leute und da werden wir wiederum von Leuten gejagt. Und das ist sehr, sehr unterhaltsam.
Mhm. Ich mag die Map auch extrem gerne, aber ich weiß nicht, ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass dieser Club in Berlin existiert. Irgendwas daran fühlt sich nicht nach Berlin an. Vielleicht ist es die Tatsache, dass da nur ein Drogendealer vorm Eingang steht statt dreien. Aber irgendwas, vielleicht, dass es so von Wald umgeben ist. Ich weiß nicht, es fühlt sich nicht wirklich an wie Berlin.
Nee.
Aber sie haben es versucht.
Weit, weit, weit außerhalb.
Ja, irgendwo in Brandenburg. So ein klassischer Brandenburger hipper Nachtclub. Eine Map, die ich auch noch total gerne mag, ist natürlich die Whittleton Creek Vorstadt-Map, die in so einer amerikanischen Vorstadt spielt, wo man dann eben ein Makler sein kann und Leuten ein Haus verkauft. Also das ist ein großes Highlight für mich.
Das ist für mich die Toy Story Map. Ich weiß auch nicht, weil ich bei dieser Vorstadt immer an Toy Story denken muss, obwohl das gar nichts mit Spielzeugen zu tun hat. Aber das macht dieses unglaublich, es ist so unglaublich wundervoll, weil er hält sich oft, also Hitman 47 hält sich an Orten von Reichen auf. Das wird, glaube ich, nochmal überspitzt, wenn wir am Ende von Hitman Season 2 auf dieser Isle of Seagale sind, was streng genommen so eine Rapture-Insel für Hyperreiche ist. Und Whittleton Creek ist einfach so bodenständig. Und ja, da kann ich auch aus einer Grillparty ein Mordinstrument machen. Und ach ja, die Toy Story Map.
Ey, jetzt wo du es sagst, es hat ganz große Toy Story Vibes. Verrückt. Ich meine, es gibt so viele, ich überlege gerade, es gibt so viele Toy Story Verschwörungstheorien. Wahrscheinlich ist auch eine davon, dass es im gleichen Universum spielt wie Hitman. Es würde mich nicht überraschen.
Ich möchte dazu sagen, ich habe das tatsächlich gestreamt, also diesen Freelancer-Modus, von dem ich gesagt habe, weil es halt einfach so eine Erfahrung ist. Sobald man da, also je länger du das spielst, desto mehr kannst du natürlich verlieren. Und das Lustige war, Whittleton Creek war die Map, die es mir dann das Rückgrat gebrochen hat. Das ist die Map, in der ich aufgefallen bin. Und dann durfte ich mich auf einem Dachboden verbarrikadieren und gegen 40 NPCs kämpfen. Und ja, mein Missionsbericht sieht danach nicht besonders sauber aus, aber ich habe es trotzdem überlebt.
Das ist tatsächlich was ich noch nie geschafft habe. Das finde ich faszinierend. Also, dass es Leute gibt, die Hitman ja fast schon als Shooter spielen können. Also wirklich sich einfach durch die komplette Map ballern und überhaupt nicht mehr auf Stealth gehen oder irgendwelche Intrigen versuchen, sondern sich da einfach durchschießen. Das habe ich noch nie geschafft. Das kannst du.
Das ist unsauber. Also dann fasst man sich auch an die Nase und ist auch am Ende nicht stolz drauf, wenn man nach Hause fährt. Aber im Notfall muss das sein, vor allem, wenn der Spielfortschritt von 4 Stunden auf dem Spiel steht.
Das ist ein Punkt, ja. Du hast mir ja im Vorhinein auch schon erzählt, dass du Hitman auf sehr viele verschiedene Arten spielst. Was sind denn so Arten, auf die du Hitman spielen kannst?
Für mich ist es also vor allem erstmal das bessere Assassin's Creed, weil es halt einen sehr konsequenten Stealth hat. Bei Assassin's Creed ist es eher so, wir mögen die Stealth-Fantasie, wir sind so der Schatten, aber so wirklich konsequent wird das nie umgesetzt, weil wir sowieso ab der nächsten Ecke wieder Rambo werden. Es ist ein sehr strenges Stealth-Spiel. Dann ist es gleichzeitig auch, selbst wenn man die Mission jetzt, sagen wir mal, 6-mal gespielt hat, dann kann man sich angucken, diese Maps sind unglaublich detailliert. Und es kann passieren, dass man sogar beim 20. Mal einen Ort entdeckt, den man gar nicht wusste, dass der darin ist. Zum Beispiel wusste ich lange Zeit gar nicht, dass es in Sapienza ein Hippie-Zimmer gibt, dass sich da oben ein Hippie in einem Dachboden eingerichtet hat mit Bongs und allem Möglichen. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass man in Sapienza tatsächlich die Zielperson ausschalten kann, indem man sie mit einer Kanone abknallt. Ich hatte nie gedacht, dass das möglich ist. Und dieses immer, ist das, was ist eigentlich alles möglich? Und gerade auch dieses täglich größtes Murmeltier, dass man halt Prozesse beobachtet und versucht, sie richtig zu takten. Es gibt zum Beispiel bei der Paris-Map, das fand ich spannend, da hieß es nämlich, beide Zielpersonen zu erschießen, mit einem Zeitunterschied von 5 Sekunden dazwischen. Und dann musst du echt knobeln und überlegen, wie kriege ich beide Personen ungefähr in die Nähe, dass ich sie innerhalb von 5 Sekunden erschießen kann. Mhm. Das hat viel mit Feuerwerk und Meetings und so zu tun. Und wenn man das alles durchprobiert hat, dann fühlt man sich richtig toll. Ja.
Ja, das glaube ich. Ich mag Hitman auch sehr, sehr gerne als tatsächlich einfach so absurde Story-Sandbox. Also es gibt so viele Sachen zu entdecken in diesen Welten, in diesen offenen Gebieten, die ja wirklich riesig sind teilweise und noch verschiedene Ebenen haben und oben und unten. Und dann gibt es manchmal noch eine Unterwelt und einen Keller, wo du dann plötzlich noch rumgurkst. Und überall ist alles interaktiv und jeder hat eine Story und jeder hat irgendeinen Grund, warum er da ist und was er macht und jeder hat irgendein lustiges Detail. Also so als Story-Sandbox ist es mega, oder?
Das ist so viel unglaublich Liebe, deswegen schätze ich sowas auch viel mehr als eine Open World, weil jedes dieser Level, das hat halt einzigartige Charaktere. Beispielsweise gibt es in Tibbleton Creek, in dieser Story-Story-Map, gibt es einen Insektenvernichter, der aber Pazifist ist. Er möchte einfach keine Insekten umbringen und dann telefoniert er eben und möchte seinen Job kündigen. Und Gott sei Dank übernehme ich dann seinen Job, weil ich ihn betäube. Es ist allein diese ganzen Dialoge und diese ganzen Details, vor allem ich mag diese Narrative, dass jeder Ort so ein James Bond Feeling hat. Du siehst immer so die Oberwelt, alles ist schnieke und alles ist perfekt und dann begibst du dich hinter eine Mauer und merkst plötzlich, okay, hier gibt's Gänge, hier gibt's Operationsbasen. Und es ist bei jeder Map immer so super, diesen Kniff zu erleben, okay, jetzt bin ich hinter den Wänden, jetzt bin ich in dem, was halt die Öffentlichkeit nicht sehen darf.
Ja, also in Sachen Level-Design sind die wirklich peak. Ich wünschte, manchmal andere Spiele würden sich ein Beispiel an Hitman in Sachen Level-Design nehmen.
Definitiv, ich bin deswegen, die machen das halt hübsch vor. Anderes Beispiel ist für mich auch, schau dir Deus Ex Mankind Divided an, das halt keine Open World ist, aber das ist ein vollgestopftes Prag mit so vielen Wohnungen, so vielen Geschichten. Du kannst allein schon Stunden nur damit zubringen, auf dem Weg zur Arbeit dir halt alles Mögliche anzugucken. Und diese Art von Weltendesign mag ich auch lieber als, jetzt haben wir 80 Quadratkilometer und jetzt müssen da irgendwie Inhalte drin sein.
Und immer so ein auch Beispiel zu nennen, ne, für diese Geschichten, die man da finden kann. Ich habe die selber nie gefunden gehabt, aber der Kollege Dimmi hat mir davon erzählt, weil der ist natürlich auch großer Hitman-Fan. Und er hatte mir erzählt, dass es diesen Moment gibt in China, wo man so mitten in der Nacht im Regen auf eine Frau treffen kann, die mit ihrer Freundin verabredet war und steht da so im Regen und erzählt, ja, ihre Freundin ist irgendwie nicht aufgetaucht und dann wird sie ganz deprimiert und erzählt, wir waren eigentlich schon seit Kindheit immer befreundet und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns so auseinandergelebt haben und es ist alles so schwierig. Und dann steht da Agent 47 so mit seinem Regenschirm und gibt ihr so Lebensratschläge und sagt ihr, hey, mach dir keine Sorgen. Bestimmt denkt sie gerade an dich und es ist alles gut und so. Und dann kann man diese Freundin am anderen Ende der Map finden, weil sie sich verlaufen hat, weil beide Orte genau gleich aussehen. Das ist so ein schöner Moment.
Das ist eigentlich auch ein guter Kerl, dieser Agent 47, ne? Das ist, was ich sehr cool finde, in Hitman also in Season 3 gibt es das Level Dartmoor. Das ist so ein britisches, englisches Herrenhaus in der schottischen Landschaft. Ich glaube, ich habe schottisch und britisch gleichzeitig gerade gesagt, wir ignorieren das. Aber das ist eine sehr krasse Anlehnung an Knives Out, wo es halt diesen Kriminalfall gibt. Und das ist spannend, weil an sich müssen wir unsere Auftraggeberin für diesen Detektivfall umbringen, aber wir können auch den Detektivfall lösen, dass wir halt Zeugen befragen, dass wir den Tatort untersuchen, geheime Türen entdecken. Und das finde ich cool, dass das da einfach auch mit eingewoben ist.
Ja, mega. Also das Gameplay von Hitman ist teilweise ist so wild unterschiedlich. Also es reicht ja wirklich teilweise manchmal von einer Detektivstory bis hin zu einer kleinen Lebenssimulation fast schon. Natürlich der ganze Stealth-Teil, der ganze Shooter-Teil, der ganze Action-Teil. Aber es ist so unglaublich abwechslungsreich. Was ist denn dein liebster, kurioser Moment, den du irgendwann mal gefunden hast auf irgendeiner Map, während du so spazieren warst?
Zu viele, um sie aufzuzählen. Ich habe sehr spät entdeckt, dass Leute sich auf Bananenschalen ausrutschen können. Das ist total faszinierend, dass es Und das haben sie später sogar als Feature eingesetzt. Du hast einen tragbaren Koffer bei dir, mit dem halt transportierst du halt Waffen durch Kontrollen und dergleichen. Und wenn du diesen Koffer aber als Wurfgegenstand verwendest, du kannst ja sehr viel als Wurfgegenstand verwenden, abgelaufene Spaghetti-Dose oder dergleichen. Aber dieser Koffer ist, der ist zielsuchend. Das heißt, wenn du die auf eine Person zum Beispiel auf einem Quadbike oder auf irgendeinem Fahrzeug, das gerade losfährt und du diesen Koffer hinterher wirfst, dann fliegt dieser Koffer hinterher. Dieser Koffer hat eine eigene Intelligenz, sein Ziel zu erwischen. Und das haben sie tatsächlich auch als Feature dann eingebaut. Es war ursprünglich eigentlich nur ein Bug.
Das ist fantastisch. Ich muss sagen, mein liebstes Item oder zumindest eins meiner liebsten Items ist auch die ganz klassische schnöde Münze, die man dabei haben kann, die eigentlich nur dafür ist, dass man Ablenkungsmanöver macht, also dass man irgendwie eine Münze irgendwo hinschnipst und dann sagt ein Wachmann, huch, was war das denn, und dreht sich um, so der Klassiker. Aber ich benutze sie halt auch gern einfach, um Leute zu nerven und ihnen so Münzen ins Gesicht zu schnipsen. Zum Beispiel, wenn irgendwo mal wieder ein Kamerateam steht oder so, dann laufe ich immer vors Bild und schnips irgendwie die Münze in die Kamera. Und irgendwann reagieren sie ja dann auch auf einen und sagen so, was ist falsch mit dem Typen? So, komm, wir filmen woanders. Ich finde das so schön.
Also so ein bisschen, da bricht manchmal so die Immersion. Also manchmal denken sie so, was bist du für ein Typ? Wie verhältst du dich so verdächtig? Und dann gehen sie auch zurück wieder in ihre Rollen. Ein Gegenstand, den ich auch super finde, den ich tatsächlich gerade dabei habe, das ist die Hitman-Ente.
Oh, ja.
Die gab es auf einem Anspieltermin 2019 in Hamburg. Und er hat einfach eine Ente dabei. Und die gibt es auch in unterschiedlichen Ausfertigungen. Giftgas, Explosionen, Anlocken. Es muss immer eine Hitman-Ente dabei sein.
Ich liebe die Ente, wie oft ich diese explodierende Quietsche-Ente geworfen habe. Einfach so in Menschenmassen und gucken, was passiert. Herrlich.
Man kann mir nicht sagen, dass dieser glatzköpfige Typ keinen Humor hat. Also das ist großartig. Ein interessantes, das finde ich noch sehr interessant, dieser Freelancer-Modus bringt tatsächlich eine 22. Location dazu, denn 47 bekommt endlich sein eigenes Haus, einen Safe Place. Und das ist ein Haus, das du mit dem Fortschritten in deinen Missionen weiter ausbauen kannst. Das heißt, du kriegst pro Mission ein neues Möbelstück. Und er ist eigentlich in diesem ewigen Einzugsstadium drin, bis er dann eine Küche bekommt oder einen Meditationsplatz am Wasser. Und er kriegt eine Musikanlage und dann läuft natürlich Ave Maria. Das ist ein sehr bekanntes Theme aus Hitman. Und da ist so viel Liebe in dieser Location. Man lernt auch sehr viel über ihn kennen, weil er sehr starken Hang zur japanischen Kultur hat, obwohl er eigentlich nie wirklich was sagt. Aber das ist eine sehr interessante Figur.
Das ist so schön und nachvollziehbar. Ich bin auch ewig im Einzugsstadium, wo immer ich wohne. Es hört nie auf. Ich habe immer irgendwo Kisten stehen. Just in diesem Moment steht eine Kiste hinter mir. Ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, aber gerade steht hier eine. Es gibt immer Kisten, die nicht ausgepackt sind. Michael, was würdest du Leuten empfehlen, die Hitman bisher noch überhaupt gar nicht gespielt haben und die jetzt ein bisschen neugierig geworden sind? Warum würdest du es ihnen empfehlen, mal reinzuschauen?
Eben aus den vielen Gründen, wie man dieses Spiel halt eben angehen kann. Und ich gebe euch die Perspektive, es gibt nicht von vornherein ein richtig, sondern dass es in diesem Spiel ist, auch wenn es ein Stealth-Spiel ist, es geht viel mehr um das Erkunden, es geht viel mehr um das Ausprobieren, es geht auch viel mehr um das Scheitern. Und es gibt diverse Komfort-Features, mit denen das auch nicht zu frustrierend ist. Und es gibt auch sehr viele Anleitungen, deswegen empfehle ich auch Hitman immer, weil die früheren Teile deutlich unkomfortabler waren. Die haben sehr, sehr viel verlangt. Und dieses World of Assassination, das jetzt immer noch im Game Pass bei der Xbox ist, was es aber auch für PlayStation und andere Konsolen gibt, das ist einfach die perfekte Mischung. Daraus kann man sich alles Mögliche aussuchen. Dafür muss man eine richtige Perspektive haben. Aber wenn für mich Hitman funktioniert, dann ist das so der perfekte Mix aus Perfektion, dass ich halt wirklich sauber arbeite, nicht wie in Wilton Creek, sorry dafür. Und das ist für mich was Meditatives, dass ich einfach durch diese Abläufe durchziehe und darauf auch froh bin, dass alles, was ich gelernt habe, kann ich auch anwenden.
Ja.
Betrachtet es wie täglich grüßt das Murmeltier.
Mhm.
Täglich grüßt das tödliche Murmeltier, sowas in der Richtung, ja.
Und auch als wirklich eins der interaktivsten Spieleweltspiele. Das ist ein Genre, ja, Spieleweltspiele, die ich jemals erlebt habe. Und das lasse ich jetzt so stehen. Und damit ist diese wunderschöne Folge auch schon wieder zu Ende. Dankeschön, Michael, dass du heute da warst mit einem Thema, das mich auch persönlich sehr glücklich macht.
Danke, dass ich da sein durfte. Danke.
Wenn ihr noch mehr von Michael hören wollt, natürlich wollt ihr das, er ist fantastisch, dann ja. Könnt ihr das, wie gesagt, auch in seinem eigenen Podcast Coffee Cake and Games, überall, wo es Podcasts gibt, aber auch auf YouTube, genau wie es uns ja auch neuerdings auf YouTube gibt, auf dem Kanal Gamestar Talk. Vielleicht habt ihr uns da ja auch gerade geschaut, dann habt ihr wahrscheinlich auch irgendwo die explodierende Quietsche-Ente gesehen. Ansonsten habt ihr sie vor eurem geistigen Auge gesehen, wenn ihr uns als Podcast gehört habt. Dankeschön, dass ihr so lange dran geblieben seid nach unserer Sommerpause von unserem kleinen Special-Spin-Off Was spielst du so? Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich weitergeht. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und noch der kleine Hinweis, wenn ihr mich und Micha, also den anderen Micha, den Vampir-Micha, mal live und in Farbe erleben wollt, dann könnt ihr das sehr bald beim Geek-Festival 2023 in München am 28. und am 29. Juli. Da sind wir wieder mit einem Live-Podcast vor Ort und da würden wir uns sehr freuen, wenn wir uns vielleicht über den Weg laufen. Und ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt gerade 15 Minuten lang an euren Luftgitarre-Skills gefeilt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin macht's gut.
Ciao.